Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Wenn man gehört werden möchte, und das ist eben in diesem Beruf der Hebamme und noch krasser in dieser Krisenintervention wirklich wichtig, dass du dich auf den Kanal der Eltern einschwingst. Die funken auf einem bestimmten Kanal und den musst du finden. Und das erreichst du, indem du bezeugst, was ist. Also die Eltern erzählen mir, mein Baby weint jeden Abend untröstlich von 5 bis 10 und wir machen dies, das, jenes. Und dann sage ich, ah ja, okay, ich höre, dein Baby weint ganz viel am Abend. Ja, genau. Und dann gehst du ganz viel mit ihm durch die Gegend. Ja, genau. Und dann machst du das und das. Ja, genau. Und ich warte eigentlich als Zuhörerin irgendwann auf die so ein, das ist so ein, ich mach das jetzt mal nach, man sieht das nicht, aber so ein Nicken. Die Leute nicken und sagen, ja, genau. Und dann spürst du schon in dir da geht sowas auf und das schwingt dann so, da kommt dann so eine Energie zustande und das schwingt hin und her und sie fühlen sich gehört und verstanden.
So, herzlich willkommen in einer Podcast-Küche. Unsere Podcast-Küche wurde invasiv von Kindern übernommen und wir haben uns bei den Nachbarn verholt. Vielen Dank an der Stelle, dass das so möglich ist in unserem kommunenartigen Haus. Und wir sitzen hier in ungewohnter Konstellation, Cisa, Katinka und wir haben, liebe Anna, es war, als ob du gestern da warst, es war auch gefühlt gestern.
Ja, das stimmt.
Time flies,
Anna Vogts am Mikrofon, Folge 164, ist erst ein paar Wochen her, Monate,
ja. Dazwischen gab es eine Geburt.
Du zu dem Thema kamst du.
Mehrfach.
Genau. Zudem auch mehrfach, in den Podcast und auch zu mir. Vielen Dank. Ich kann mir niemand anders mehr, also sollte es noch mal ein viertes Kind geben, was ich nicht glaube. Obwohl du hast ja gesagt, sei kein Aufhörbaby.
Nicht so wirklich.
Was ich da hätte, aber ich finde schon, ich bin vielleicht eine Aufhörmutter. Gucken wir mal. Also ich kann mir das auf jeden Fall nicht mehr anders vorstellen. Aber darum geht's heute nicht. Du hast schon beim letzten Mal von deinem Projekt erzählt, was du neben dem Heben oder was du zusätzlich machst, von dem EEH.
Genau.
Der
emotionellen Ersten Hilfe.
Emotionelle Erste Hilfe. Und das ist bestimmt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch die ganze Zeit eingeflossen ist in deine Arbeit mit mir.
War's nötig?
Ja, bestimmt an der einen oder anderen Stelle.
Also, ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben. Oder ja. Auf jeden Fall ist das ist jetzt auch nicht nur so ein Konzept, was man mal lernt, sondern das ist eigentlich so eine, könnte man sagen, das ist so eine Überzeugung oder eine Haltung eigentlich auch, die dann zum Vorschein kommt und die dann natürlicherweise in die Arbeit mit einfließt und auch ins Privatleben in Anführungszeichen, also in mein Leben, in meinen Umgang mit meinen Kindern, in dem Umgang mit Menschen generell.
Ja, also macht euch keine Sorgen. Es geht, ihr müsst jetzt keine Kinder haben, ihr müsst jetzt auch keine Neugeborenen haben, ihr müsst auch nicht mit Babys irgendwie zu tun haben. Wir haben uns auch im Vorgespräch, haben wir kurz gesprochen und ich habe mich so gefragt, was ist jetzt da neu in Anführungszeichen, und im Grunde genommen beschäftigt uns das Thema schon durch alle Folgen, aber genau das ist der Punkt. Es ist so Basis im Grunde genommen, dass das wirklich gar nicht oft genug genannt, besagt, besprochen, gefühlt, wie auch immer werden kann. Von daher schön, dass du zu dem Thema nochmal bei uns bist und jetzt Bühne frei. Wie kam es zu dem Thema? Was ist das EEH, der EEH?
Genau.
Und wieso bist du da gelandet und wieso jetzt? Und
ja, okay, ich kann ja erstmal damit anfangen zu beschreiben, was die EEH oder die emotionelle Erste Hilfe oder auch im Englischen Emotional First Aid, finde ich auch immer einen ganz guten Begriff, weil emotionelle Erste Hilfe ist ein bisschen sperriger Begriff.
Wieso ist das Wort da getauscht? Weil wir wollen ja emotional sagen, oder ist das
irgendwas anderes? Ja, das ehrlich gesagt weiß ich auch nicht so
genau.
Alles
klar, dann winken wir das schon mal durch.
Wir winken das schon mal durch.
Aber danke, die Frage war natürlich auch auf der Liste.
Genau, das habe ich mich tatsächlich auch schon ein paar Mal gefragt und bin aber irgendwie auch noch nicht so richtig zum Schluss gekommen, habe aber auch, glaube ich, noch nie so richtig nachgefragt. Also die emotionelle Erste Hilfe wurde begründet von einem Körperpsychotherapeuten, der heißt
Thomas
Harms.
Schon mal gehört.
Genau. Und der ist tätig in Bremen und hat da auch eine eigene Praxis und ein eigenes Institut, wo er Eltern und Kinder begleitet mit dieser Hilfe sozusagen oder mit diesem Angebot und aber auch in erster Linie Leute ausbildet, die dann als emotionelle Erste-Hilfe-Berater oder Beraterin in die Welt gehen können und Eltern und Kinder in Krisensituationen begleiten können.
Also das heißt, das ist jetzt nicht per se die Ausbildung für eine Hebamme, die du ja bist, also für die jetzt die andere Folge nicht gehört haben. Aber das hat dich wahrscheinlich in ganzer Linie gezogen. Weil dann Hebamme ist ja nur ein Teil von dir. Ansonsten bist du ja Mensch, Mutter, Ehefrau, Partnerin, beste Freundin, whatever.
Total, total. Und also mich hat das eigentlich gezogen, weil das habe ich schon zu Katinka gesagt im Vorgespräch, ich eigentlich irgendwann mit der Hebammerei gemerkt habe, dass die Leute oder meine betreuten Eltern immer auch über die erste Babyzeit hinaus sich sozusagen mit Fragen an mich gewendet haben zum Thema natürlich Schlafen, Schreien, aber auch Familien.
Braucht mich nicht angucken, weil mir läuft das alles super.
Genau.
Sorry, der war jetzt gut. Und ich habe dich sofort.
Ich habe Anna seit dem Wochenbett sie nicht mehr angerufen.
Er schläft durch.
Ja, es sitzt und spricht.
Genau. Das ist echt lustig, weil Anna hatte das Wort Schlafen noch nicht ausgesprochen. Dann habe ich zu dir rübergeschaut und du mich so angeguckt.
Ist gar nicht unser Thema.
Nee, perfekt, winken wir auch durch.
Genau. Und aber eben auch manchmal so Beziehungsfragen, ne? Wie sind wir, wie kommen wir als Eltern irgendwie jetzt besser durch diese Zeit und so weiter. Das ist ja doch irgendwie was sehr Durchrüttelndes, Aufwühlendes.
Das hört ja auch nicht auf. Also meine Kinder werden ja auch größer und ich habe damals immer über diesen Satz kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme gelacht. Langsam schaut mir, dass da einiges, also kommen kann potenziell. Also
genau.
Und kann, aber muss nicht.
Nee, eben absolut. Aber deswegen sage ich kann. Also, weil das einfach auch Themen sind, die eine andere Tragweite möglicherweise haben können.
Ganz genau. Und es ist natürlich immer auch wieder dieses ganze System, was sich dann auch mit jedem neuen Familienmitglied ja auch wieder verändert. Ja? Und jeder muss da wieder seine neue Rolle finden. Und in diesem Rollenfinden-Prozess wurde ich eben vermehrt auch angesprochen und ob ich irgendwie eine Meinung dazu habe oder was mein Take dazu ist. Und ich habe irgendwie gemerkt, das macht mir total viel Freude, da zu sein für die Leute und irgendwie zuzuhören und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp auf Lager zu haben. Und dann dachte ich erst eine Zeit lang, vielleicht möchte ich meine Hebammen-Tätigkeit noch mal ein bisschen mehr in Richtung Körpertherapie erweitern, sprich so eine Zusatzausbildung zur Osteopathin, Baby-Osteopathin oder auch Kraniosakraltherapie. Also hatte mir so ein bisschen diese ganze Körpertherapie einmal angeguckt und bin auch mal in so einem Workshop gewesen von Kraniosakraltherapie. Das war wirklich sehr schön und auch sehr eindrücklich. Und habe dann aber musste dann selber zu so einer Kraniosakraltherapeutin.
Das hast du erzählt, das war leider ein Griff ins Klo für dich. Da kann ich also wirklich einige benennen, die haben magische Hände.
Magische. Aber wie sagen. Immer, aber muss man Glück haben.
Ja, du musst Glück haben. Genau. Und das war eben, kam da der...
Das war einfach nichts. Und, nicht passend. Und eigentlich habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht, während ich da auf der Liege lag, was kann ich eigentlich für dich tun?
Okay, crazy.
Und irgendwie, weiß ich auch nicht, war der Drops danach gelutscht. Und ich habe dann mich ein bisschen auf die Suche begeben, wie ich, sag ich mal, so dieses Psychologische, also diese Gesprächsführung und das Körperliche, weil Hebammenarbeit ist eben auch viel Körperarbeit. Stillberaterin bin ich ja auch noch und da das Stillen ist körperlich, ja. Da bist du die ganze Zeit mit dem Körper zugange, wie ich das eigentlich verbinden kann. Und frag mich, ich habe gegoogelt und da ist der irgendwie aufgeploppt, habe ich mir die Website angeguckt, fand die war super gut strukturiert, gut aufgebaut und es gab dann einen Einführungsworkshop, den man buchen konnte, wo man sich sozusagen einfach erstmal zu Gemüte führen konnte, so einen ganzen Tag, um dann zu entscheiden, will man da in die Ausbildung einsteigen, ja oder nein. Und dann war dieser Workshop während der Corona-Zeit und wir waren einen Tag online und ich war danach total hooked. Also das hat mich wirklich überall abgeholt, das hat so viel Sinn ergeben, es war so logisch, dass ich mich dann für diese Ausbildung beworben habe, beziehungsweise dass ich mich da eingeschrieben habe und dann bin ich seit fast 2 Jahren dabei.
Aber schön, wie du das beschrieben hast, Entschuldige.
Nee, sag mal.
Dieses, wie sich das anfühlt, wenn man in Flow kommt. Also wenn du erst noch so random denkst, eventuell. Und dann kommst du auf irgendwas und der Flow geht los.
Genau.
Ja, du fängst an zu fließen mit dem, was ist, dann resoniert das wieder und dann wird es, das bestätigst du mir wahrscheinlich gleich, auch wahnsinnig leicht.
Ja, es war, genau so war das und auch so eine Aufgeregtheit, so ein Gefühl von, wow, kribbelig, da kommt was Neues und das holt mich irgendwie also das tickt letztendlich alle Boxen so ab, die für mich irgendwie in der Arbeit wichtig sind, aber auch im Persönlichen. Ne? Also bevor ich damit jetzt losgelegt habe, mich ja jetzt auch schon, sag ich mal, auf der persönlichen Ebene auch schon einiges gemacht und war bei diversen Coachings und war bei Familienaufstellungen, habe natürlich 100 Millionen Podcasts gehört und Bücher gelesen und so weiter. Also ich war ja schon in meiner persönlichen Entwicklung auch schon ein Schrittchen weiter und deswegen fand ich das einfach perfekt für mich, weil es einerseits auch persönliche Weiterentwicklung bedeutet, diese Ausbildung zu machen. Das ist ja nicht wie so eine Bankkauffrau-Lehre, sondern das ist ja wirklich auch, geht auch ans Eingemachte und man muss selber sich transformieren und sich selber gut kennenlernen und quasi ist das wie so eine Therapie für einen selbst auf der einen Seite und auf der anderen Seite werden die aber eben auch die Skills beigebracht, die du eben brauchst, um Eltern und Kinder oder auch andere Beziehungskonstellationen, die in die Krise geraten, eben gut zu begleiten, ohne dass du selber reingezogen wirst und irgendwo anfängst, eine Partei zu ergreifen. Und das ist natürlich in dieser Eltern-Kind-Konstellation auch besonders wichtig, weil wir versucht sind, manchmal in so Krisensituationen entweder in das Mitleid der Mutter hineinzugeraten oder in die Rolle der Mutter hineinzugeraten und sich mit der Mutter zu identifizieren oder aber auch einige identifizieren sich mit dem Kind. Und mit der Not des Kindes.
Und das ist dann die eigene Not und dann
genau.
Wird's gut.
Und dann sind sie die Anwälte des Kindes und das muss man auch in gewisser Weise sein, aber mehr in so einer Form des Übersetzers und nicht eben so, ich kämpfe hier auf Seiten des Kindes. Und dafür musst du einfach hundertprozentig aufgeräumt sein. Und das macht diese Ausbildung, also das bietet dir diese Ausbildung einfach auch.
Du hast gesagt, das ist eine Körper-Psycho-Bindungstherapie.
Genau. Es ist also eine bindungsorientierte Körper-Psychotherapie, die in diesem Bindungskontext den Körper der Eltern oder der Bezugsperson, der ersten Bindungsperson und des Kindes mit einbezieht. Und es aber auch quasi dann wiederum übersetzt in Worte und in Gedanken, so dass sich das auch noch im Kopf verfestigt.
Gib mal Beispiele bitte. So, also wie stelle ich mir das vor?
Okay, also wenn wir jetzt so ein ganz klassisches Beispiel ist, das ist ein Schreibaby. Ne? Wir haben jetzt die Konstellation, eine Mutter kommt zu mir und sagt, ich habe ein Problem, mein Kind schreit und schreit und schreit. Tagelang, wochenlang und ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir haben alles abgecheckt, wir waren beim Osteopathen, wir waren beim Kinderarzt, wir haben eine Stillberatung gemacht und so weiter, nichts hilft. Dann muss man erstmal definieren, was ist überhaupt ein Schreibaby? Da ist man ja auch schnell zur Hand mit diesem Begriff. Ein Schreibaby, da gibt es eine ganz klare Definition. Ein Schreibaby ist ein Kind, was über 3 Wochen lang an 3 Tagen in der Woche 3 Stunden am Tag schreit.
Puh.
Ungefähr. Also das heißt, man muss es auch schon in gewisser Weise mal ein bisschen tracken und ein bisschen wirklich auch mit einem klaren Kopf, mit einem Objektiven, haben wir es jetzt mit einem Schreibaby zu tun, wobei das natürlich auch egal ist, wenn die Eltern sagen, wir können nicht mehr, wir wissen nicht mehr ein und aus, wir stehen quasi mit dem Rücken zur Wand, wir brauchen Hilfe, dann sind sie bei der emotionellen ersten Hilfe ganz genau richtig. Mhm. Und dann ist ja häufig die Erwartungshaltung die, finde den Knopf an meinem Kind,
damit das aufhört.
Mhm. Das soll aufhören. Ja, das Kind soll aufhören zu schreien und alles soll wieder leicht und easy sein. Mhm. Und da ist es eben so, dass die emotionelle erste Hilfe eben nicht an dem Kind in erster Linie rumschraubt und irgendwie das Kind auf den Kopf stellt und alles Mögliche macht, sondern dass wir versuchen, die Situation, also die Eltern in dieser Situation so gut zu begleiten und zu stärken, dass sie in der Lage sind, diese Schrei-Sessions oder diese Schrei-Episoden mit ihrem Kind gut auszuhalten.
Ohne selber abzuschmieren,
genau. Wir wollen jetzt nicht den Deckel auf das Kind draufdrücken oder das ganze Gefühl oder was auch immer das Kind uns da sagt, runterdrücken, wegdrücken, wegmachen, sondern wir befähigen die Eltern im Grunde genommen, dieses Gefühl anzuerkennen, was in ihrem Kind ist, was aber auch bei ihnen ist und das Gefühl zu halten.
Das heißt ja natürlich für mich, du gehst in Kontakt mit dem inneren Kind von Mutter und Vater, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Oder ist das jetzt ein bisschen plump? Also da würde ich natürlich nachschauen.
Genau, wir versuchen jetzt gar nicht in der emotionellen ersten Hilfe, und das finde ich ist auch ein ganz gutes, es ist so ganz gut die Abgrenzung zur Psychotherapie oder zur körperorientierten Psychotherapie. Wir gehen jetzt nicht so tief.
Okay.
Ne? Also wir versuchen jetzt nicht in irgendwie irgendwelche Traumata reinzugehen von den Eltern, sondern das ist ein bisschen so
wie. Weil das ist ja auch ein Fass ohne Boden, kann es sein, ne?
Ohne Boden, und es geht erstmal darum, wie können wir in dieser Situation jetzt als Eltern gut für unser Kind da sein, ohne uns komplett zu verlieren.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen so wie Feuerwehrleute, die vor einem brennenden Haus stehen. Ne? Mhm. Wenn also die Eltern-Kind-Konstellation das brennende Haus ist, dann bin ich quasi die Feuerwehr. Ich lösche erstmal und dann können wir immer noch weiter gucken.
Mhm.
Ne? Aber das Wichtigste zuerst. Mhm. Und was wir versuchen, ist, dass wir also erstmal die Eltern aus diesem total gestressten Modus rausbekommen. Denn wenn ein Kind schreit und schreit und schreit, wir kennen das alle, also selbst jetzt Leute, die vielleicht zuhören, die noch keine Kinder haben oder keine Kinder grundsätzlich haben, kennen trotzdem ein Babygeschrei in der Stadt oder wo auch immer von Freunden, und wenn ein Baby nicht aufhört zu weinen, dann macht das was mit uns.
Ja, im Flugzeug ist es für viele echt ganz schwierig, weil du ja nicht wegkommst.
Genau.
Als Nicht-Eltern.
Ganz genau.
Also die Eltern kommen auch nicht
weg. Du kommst nicht weg. Und gut, also ich empfinde das eigentlich immer, ich denke immer so, Gott sei Dank ist nicht mein Kind.
Ich glaube, das denken alle.
Von daher dass es ganz große Unterschiede da gibt. Also weil deswegen war das auch meine Frage von eben, weil das hat schon mit der eigenen Erfahrung zu tun.
Total, und, das ist auch so.
Ich will da jetzt gar nicht abmarschieren oder da ein Fass aufreißen.
Von Mama?
Nö, aber das ist schon relevant, dass wir so stark getriggert sein können, wenn wir unsere Geschichten nicht kennen oder unsere Themen nicht kennen, dass uns wirklich so ein brüllender Säugling im Flugzeug über 12 Stunden wirklich an den Rand des Wahnsinns bringt.
Das kann uns an den Rand des Wahnsinns bringen und genauso ist das auch.
Genau.
Also ein schreiendes Baby, was sich nicht beruhigen lässt, aktiviert in uns die gleichen Hormone, die ausgeschüttet werden, wenn wir im Park einen Tiger begegnen, im Dunkeln.
Ist das so?
Oder ein Wolf. Ja, das ist so. Mhm. Es ist das Nervensystem geht sofort auf total Fight-and-Flight-Modus. Also Adrenalin wird in hohem Maße ausgeschüttet und wir reagieren genauso, wie wir mit Lebensgefahr reagieren würden. Manche Leute laufen weg oder würden gern weglaufen und manche Leute kämpfen. So. Und das ist natürlich ein Zustand, der ist erstmal für einen selber extremst stressig und das Blöde ist auch, dass also das Baby das total mitbekommt. Also der schreiende Säugling spürt genau die Verfassung der Eltern oder der ersten Bezug oder der Bindungsperson und ist ja nicht so, der ist ja nicht schon so intellektuell ausgestattet, dass er denken kann, naja, Mami und Papi sind jetzt ein bisschen gestresst, jetzt mache ich mal ein bisschen ruhiger hier, ne, sondern der ist natürlich in seiner eigenen Welt und hat dann Bedürfnis nach Ausdruck und kann damit überhaupt nicht landen und gerät dann natürlich auch in eine Frustspirale und das steigert sich dann sozusagen gegenseitig hoch, das schaukelt sich hoch, es schaukelt sich einfach immer weiter hoch. Und das Baby ist nicht in der Lage, sich selbst zu beruhigen. Die Kinder, je kleiner sie sind, desto mehr brauchen sie die Bindungsperson als sogenannte Co-Regulatoren. Ja. Und wenn das nicht gegeben ist, dann erreichen wir solche extrem Stresszustände. Und das ist natürlich wirklich auch stark belastend für alle.
Also. Und was genau kann ich anwenden, wenn ich die emotionelle Erste Hilfe durchlaufen habe?
Ja, und wenn die Eltern jetzt irgendwie mit in diesem Zustand zu mir kommen und das so beschreiben, dann wäre mein erster Schritt jetzt mit den Eltern, also ich rede jetzt mal von der Mutter, es kann aber natürlich auch der Vater sein, dann würde ich mit der Mutter erstmal in eine Körperexploration gehen wollen. Das heißt, das allererste, was ich mit ihr mache, ist, dass ich sie gut positioniere, dass sie so sitzen kann, dass sie sich einigermaßen abgeben kann, dass sie ihren Körper so ein bisschen relaxen kann. Und das allererste, was ich mache, ist, dass ich ihr eine Berührung anbiete von meiner Seite aus. Die im besten Fall, die Eltern dürfen selber sagen, wo sie gerne angefasst werden möchten. Die allermeisten suchen sich eigentlich am Anfang einen Bereich im Schulter- oder Nackenbereich aus. Viele möchten auch eine Hand irgendwie am Arm, am Oberarm haben. Und dann schauen wir einfach, was macht eigentlich diese Berührung schon mit dir? Also spürst du schon, kannst du spüren, dass dein Körper sich vielleicht schon so ein bisschen entspannt? Was für ein Gefühl hast du, kommt hoch, wenn du diese Hand hier spürst? Viele sagen, oh ja, ich merke, jetzt werde ich so ein bisschen ruhiger und kann irgendwie ein bisschen loslassen. Gleichzeitig ist das so eine schöne Wärme und ich fühle mich irgendwie auch gehalten. Und viele sagen, ich bin da nicht so allein. Ich bin hier nicht irgendwie, habe irgendwie das Gefühl, ich werde gestützt und gehalten. Entschuldigung. Ich als Begleiterin oder als EEH-Beraterin muss aber gleichzeitig auch sehr gut in mir verankert sein. Das heißt, ich mache eigentlich auch was in der EEH eine ganz wichtige Rolle spielt, nämlich eine Selbstanbindung. Das heißt, ich gucke auch bei mir, bin ich gut in mir verankert? Kann ich als Beraterin, als Begleiterin meinen Körper gut spüren? Sitze ich gut? Habe ich Kontakt zu meiner Atmung? Und wenn das gegeben ist und ich den Leuten dann eine stützende Berührung oder haltgebende Berührung anbiete, dann ist ganz häufig so, dass sich da wie so eine Art Kanal öffnet. Das schwingt dann so ganz gut zwischen einem. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, wenn das so ist, habe ich auch die Möglichkeit, mit meinen Worten viel mehr zu landen, als wenn ich einfach
drauf losrede,
gar nicht drauf warte, dass da irgendwie so eine Art Frequenz sich einstellt, auf der wir uns gut unterhalten können.
Im Grunde genommen ist die Arbeit ja, also ich komme gerade, Cesar, wenn ich bei dir auf der Matte lag, dann ist die Arbeit auch nicht so viel anders, die du machst, ne? Also am Ende des Tages geht es auch darum, zu halten, den Kanal, sich selber zu stabilisieren und gucken, okay, was braucht der andere, in die Atmung bringen.
Genau. Das wäre dann der nächste Schritt. Also ich mache eine haltgebende Berührung. Häufig ist dann schon kommt dann schon so ein Entspannungsmoment. Genau, es kommt dann so eine tiefere Entspannung, kommt dann schon rein. Und dann versuche ich schon auch nochmal mit den Leuten durch den Körper hindurch zu gehen, dass sie einfach irgendwie auch ihren Körper wieder spüren können. Ich mache meistens so eine kleine Körperreise ganz schnell. Einmal Füße spüren, Knie spüren, Hüften, Rücken. So, je nachdem, wie sie auch positioniert sind. Und dann hole ich mir aber immer wieder auch ein Feedback von den Leuten ab. Ich mache jetzt nicht nur eine Körperreise in Form von so einer, so jetzt entspann dich mal und ich erzähle dir mal was und du kannst dich so ein bisschen so reinfallen lassen, und sondern es gibt immer wieder, die Leute müssen mir immer wieder Feedback geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit denen so eine kleine Körperexploration mache, die vielleicht eine Minute dauert, dann frage ich danach, wie geht's dir jetzt? Spürst du eine Veränderung in deinem Körper? Wo spürst du die? Ja, keine Ahnung, am Anfang war meine Brust irgendwie so ganz eng und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, hier sitzt irgendwas drauf und jetzt ist es schon so ein bisschen leichter. Oder ich habe irgendwie so ein Kloß im Hals, aber nachdem du deine Hand da hingelegt hast und ich mich irgendwie so ein bisschen entspannen konnte, ist der jetzt schon so ein bisschen weicher geworden, der Kloß. Okay, so. Dann kommt der nächste Schritt, das wäre Kontakt zur Bauchdecke aufnehmen. Manchmal machen wir diese Körperexploration auch mit dem Baby auf dem Bauch. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, in welcher Stimmung das Kind auch ist und in welcher Sitzung das ist. Erste Sitzung, wenn auch die Eltern erstmal erzählen müssen, was eigentlich ist. Im Grunde genommen geht das auch mit dem Erzählen eigentlich als allererstes los.
Wenn man sich und weißt du dann schon, was
los ist?
Ja.
Ja, grob schon,
also
natürlich.
Fühlen. Nicht jetzt alles im Kopf?
Ja, also ich versuche mich dann schon, also dann dieses Zuhören hat ja auch ein, sag ich mal, so ein ganz, also auch eine ganz, ganz wichtige Art und Weise, wie man mit den Leuten in Kontakt kommt. Ohne dass man sich gegenseitig berührt, berührt man sich ja irgendwie auf so einer energetischen Ebene. Das heißt, wenn ich die Leute erstmal reden lasse, was ist, wie sieht's bei euch aus, dann fangen die natürlich irgendwie an, reden und kommen erstmal so und müssen sich erstmal so ein bisschen lösen,
entleeren,
genau, richtig so ein bisschen entleeren. Und was man halt versuchen sollte, was auch schwierig ist, also ich bin ja auch immer noch in der Ausbildung, ich bin ja auch keine fertige EEH-Beraterin, aber was du immer machen solltest, es wirklich auch die Leute zu paraphrasieren, also dass du mit sie, gerade wenn du sie das erste Mal siehst, um überhaupt erstmal so ein Vertrauen aufzubauen, ne? Und da geht es eben darum, das anzuerkennen, was ist. Mhm. Also gar nicht auch da jetzt schon mit so Tipps um die Ecke zu kommen, ne? Sondern einfach die Leute reden zu lassen und immer wieder nachzufragen, habe ich das jetzt richtig gehört? Dein Baby schreit und es schreit vor allen Dingen abends. Ja, genau. Und du wartest eben auf so eine gewisse Einstimmung und so ein Einklang. Der
so
dann
ein Pendel.
Genau. Ja, ich glaube, das, was du auch meintest, Cesar, ist dieses, kommt das Thema schon, also neben dem Ganzen, ne, abholen und Vertrauen aufbauen und den Kanal aufbauen und so weiter, kommt das Thema oft schon, springt dir das schon entgegen, wenn du die, also gefühlt springt es dir schon entgegen, wenn du die Tür aufmachst, ohne dass es beredet wurde und.
Ja.
Oder, so. Oder auch im Gespräch, ich hatte eben die ganze Zeit dieses Wort, das gibt's noch nicht, also wir kennen nur zuhören.
Mach mal ein neues Wort.
Also. Ja, aber im Grunde ist es zu fühlen.
Mhm. Genau.
Weißt du, mir ist fast wurscht, was die Leute dann sagen, weil ich fühle das sowieso.
Ja.
Ist dann ein bisschen egal, was die sagen.
Ja, genau. Das kann man schon, das ist wahrscheinlich, je feinfühliger du bist und je erfahrener du bist, desto leichter gelingt einem das, ne? Man darf auch nicht vergessen, dass ich natürlich jetzt auch schon seit 20 Jahren, genau, dass es voll mein Thema ist, ne? Mhm. Und das habe ich jetzt vielleicht auch 20 Jahre unbewusst irgendwie einfach schon so gemacht und jetzt wird's ein bisschen bewusster. Kriegst
ein Label.
Ja, Name. Kriegst ein Label. So. Aber es hilft schon. Also es ist eine Technik, dieses Paraphrasieren und wirklich auch und eben gleichzeitig in der Selbstanbindung zu sein, also auch im Zuhören, gut in mir zu sein und mich immer noch fühlen zu können, öffnet so eine Art Kanal, wo die Leute sich drauf einschwingen können. Das ist wie so eine Frequenz beim Radio. Mhm. Wenn du irgendwie auf zwei unterschiedlichen Frequenzen funkst, dann verstehst du dich einfach nicht. Das ist auch der Grund, warum man sich zum Beispiel mit seinen Teenager-Kindern, wenn man
wir biegen kurz ab, bauen eine Unterfolge ein.
Wir biegen kurz ab. Aber jetzt am Wochenende zum Beispiel so ein Beispiel, mein Mann wollte, dass unser Sohn den Esstisch abräumt, den Frühstückstisch, und der hat sich dann erstmal verzogen. Und dann gab es ein riesiges, warum macht er das immer? Ich verstehe das nicht. Immer machen wir alles für dich und nie machst du was für uns und so.
Also die gesamte Palette wurde.
Die gesamte Gefühlspalette wurde gezogen und dann habe ich gesagt, jetzt lass uns doch einfach mal ganz, wir müssen hier auf einer anderen Frequenz senden. Ne? So kommst du nicht weiter, er hört dich nicht. Er findet es alles eigentlich nur nervig, was du sagst. Und es ist so ein bisschen so wie ein Rauschen im Radio. Es ist auch schon zu häufig gehört worden. Es ist nicht mit der richtigen Frequenz. Du sendest auf der falschen Frequenz. So,
wie habt ihr das gelöst?
Ja, also, ich kann die Spannung gar nicht aushalten. Letztendlich habe ich das gemacht.
Ich habe noch ein paar Jahre bis dahin, aber ich bin sehr interessiert.
Könnte schnell gehen.
Ich habe halt in dem Moment gemerkt, okay, er zieht sich zurück, also unser Sohn zieht sich zurück, legt sich ins Bett und versucht mal so ein bisschen wieder so den easy way out. Und mir ist das jetzt aber wichtig, dass er das macht. Und das habe ich aber auch wirklich in mir total gespürt, dass mir das jetzt total wichtig ist. Das muss jetzt passieren, egal wie, egal in welcher Zeit, die darf er sich selber aussuchen. Ich bin also hoch zu ihm ins Zimmer gegangen und habe gesagt, du, ich möchte, dass du jetzt den Tisch abdeckst. Wir haben hier, ne, ich habe den Tisch aufgedeckt und. Du kannst dir da gerne ein bisschen Zeit mitlassen, aber das wird passieren. Und ich bin ja auch nicht sauer, wenn das ein bisschen später ist, aber das wird jetzt passieren. Ja, okay, ich wollte ja auch nicht, alles klar, super. Ich will nur, dass es passiert. Und dann bin ich gegangen, ohne dass ich geschrien habe, ohne dass ich irgendwelche Vorwürfe gemacht habe oder dass ich irgendwie immer machst du und nie machst du so und so, sondern das, es war dann einfach irgendwie, ich hatte meine Frequenz, also ich war mir in mir ganz sicher, das möchte ich jetzt so haben. Und dann konnte ich das auch gut kommunizieren.
Du hast ja eine reine Ich-Aussage gemacht.
Genau, das auch. Und ich hatte irgendwie einfach in mir die Überzeugung, so, ich will das jetzt. Mhm. Das war nicht so ein Wischiwaschi, sondern es war, ich will das jetzt und das möchte ich, dass es jetzt passiert. Und das ist dann auch passiert. Und es war auch ohne Geschrei und ohne Gemecker und ohne Gejammer und Gejaule, wie es ja auch trotzdem häufig genug bei uns vorkommt. Ne?
Normal.
Ich sag nur, dass man eben, wenn man gehört werden möchte, und das ist eben in diesem Beruf der Hebamme und noch krasser in dieser Krisenintervention, wirklich wichtig, dass du dich auf den Kanal der Eltern einschwingst. Die funken auf einem bestimmten Kanal und den musst du finden. Und das erreichst du, indem du bezeugst, was ist. Also die Eltern erzählen mir, mein Baby weint jeden Abend untröstlich von 5 bis 10 und wir machen dies, das, jenes. Und dann sage ich, ah ja, okay, ich höre, dein Baby weint ganz viel am Abend. Ja, genau. Und dann gehst du ganz viel mit ihm durch die Gegend. Ja, genau. Und dann machst du das und das. Ja, genau. Und ich warte eigentlich als Zuhörerin irgendwann auf die so ein Nicken. Die Leute nicken und sagen, ja, genau. Und dann spürst du schon in dir da geht sowas auf und das schwingt dann so, da kommt dann so eine Energie zustande und das schwingt hin und her und sie fühlen sich gehört und verstanden. So und genau. Und das ist Schritt 1 eigentlich.
Okay, jetzt habe ich natürlich die Frage noch zu deinem Sohn. Wäre das auch eine Option gewesen, dich da einfach ins Zimmer zu setzen und zu fragen, was war los? Also, was wollte er eigentlich sagen? Weil er war ja wütend und er fand alles kacke und so weiter.
Nee,
also,
war er gar nicht, aber also, mein Mann war wütend und fand alles kacke.
Ja, dann müsstest du vielleicht mit dem nochmal sprechen.
Das auf jeden Fall auch.
Wir wollen das ja immer gleich umsetzen. Ne? Wir brauchen ja immer so ganz reale Umsetzungen.
Genau, ja, wobei das ist eben bei der EEH, auch das unterscheidet sich ziemlich stark von irgendwelchen verhaltenstherapeutischen Ansätzen, weil wir wollen eigentlich bei der EEH die Intuition, also das ureigene Bauchgefühl, was jeder Mensch hat, wieder anzapfen. Mhm. Und dann kann man nämlich aus der, in der Situation, in der man da gerade ist, angemessen reagieren. Hm. Es nützt mir ja nichts, wenn ich ein schreiendes Baby habe und ich habe wahrscheinlich, wenn die Leute so weit sind, dass sie zur emotionellen Erste-Hilfe-Beratung kommen, haben sie in den allermeisten Fällen schon alles ausprobiert. Ich brauche da nicht zu kommen mit, hast du schon mal die Federwiege probiert oder stillst du ihn denn oder so. Das haben die alles schon gemacht. Die brauchen ein Werkzeug, was jederzeit zur Verfügung steht. Und dieses Werkzeug ist der eigene Körper. Nicht der Körper des Kindes. Nicht der Körper des Kindes, sondern der eigene Körper. Im Vorgespräch habe ich zu Katinka gesagt, die Leute möchten immer, wie gesagt, die Knöpfe finden am Baby, die man nur drücken muss und dann ist alles wieder gut. Aber die Knöpfe befinden sich nicht am Kind, die befinden sich bei dir. Und das kann man anwenden, nicht nur in der Eltern-Kind- oder Baby-Eltern-Beziehung, Teenager-Eltern-Beziehung, sondern auch in der Partnerbeziehung oder im Job oder.
Also sprich auch Ehefrau zu Ehemann, wenn pubertierender Sohn Ehemann, ist und nervt. Genau. Ja.
Du hast so ein schönes, ich liebe ja die Bildsprache, so ein schönes Bild gegeben von du bist der sichere Hafen und wer auch immer ist da draußen in Seenot und das hilft dir nichts, wenn du dich jetzt in ein Boot setzt und auch rausfährst und auch in Seenot gerätst.
Genau, das ist halt das, was wir versuchen dann oder was die Eltern dann in dem Moment versuchen, wo sie so verzweifelt sind und das Baby sich nicht trösten lässt, dass sie, also jetzt nochmal auf diese Baby-Eltern-Beziehung einzugehen, dass sie natürlich dann in so eine Aktivität verfallen.
Ne? Ja gut, aber ist das nicht in der Partnerschaft genauso, wenn der andere irgendwie, der oder die andere emotional wird und in ein Thema rein, also für mich ist es schwierig, mich da abzugrenzen.
Mm-hmm.
Und
ja,
dann
das
nicht
stimmt.
Mit, also ich stehe immer schon mit beiden Beinen im Boot.
Genau. Man lässt sich dann in diesen Gefühlssturm sozusagen mit reinziehen, ne? Und dann sind irgendwie zwei Boote in Seenot, die sich ja nun gegenseitig überhaupt nicht helfen können. Und so ist das eben bei den Kindern auch. Es bringt ihnen nichts, wenn sich die Eltern in ein Rettungsboot reinschmeißen und auch auf die stürmische See rauspaddeln und sagen, ich komme, ich rette dich und dann selber in so einen Sturm geraten. Wir müssen das Bild des sicheren Hafens, wo die Eltern der sichere Hafen sind, oder auch des Leuchtturms, der da ganz stabil steht und sein inneres Licht anhat und so eine Art Orientierungspunkt für die Kinder dann sein kann oder eben auch für den Partner oder Arbeitskollegen oder wen auch immer. Das ist das Ziel. Und das erreichen wir eben über unseren eigenen Körper. Über ein Körpergefühl, über die Empfindung und waren wir jetzt von abgebogen. Und dann kommt das nächste Steuerungsmoment, das ist die Atmung, die Bauchatmung, was ihr ja auch in diesem Podcast schon x-fach besprochen habt. Also
Christine Schmidt.
Genau, den fand ich auch richtig gut. Weil ich glaube auch, dass die Atmung eben einfach so mit das Einfachste, weil wir es sowieso immer dabei haben und wirkungsvollste ist, wie wir mit dem Körper arbeiten können und wie wir ihn auch aktiv beruhigen können.
Ich glaube, das ist auch eins der simpelsten und trotzdem dann vielleicht gar nicht so leicht umsetzbaren Tipps mit jedem Säugling.
Genau.
Also weil die ganz Kleinen funktionieren ja, finde ich, ähnlich wie Tiere. Also ich will die damit jetzt nicht degradieren, aber die gehen ja auch nur nach Energiefeld.
Mhm.
So, und die spüren eben genau, ist mein Gegenüber, nennen wir Mami und Papi oder wie auch immer, sind die in Ruhe oder sind die eigentlich in so einem Katastrophenmodus?
Genau.
Das ist nicht unbedingt Sprache, also meistens nicht, Aber deswegen gilt es eben genau da hinzuschauen und als erstes mal seinen Atem wiederzufinden.
Genau, und das ist einfach so ein hilfreiches Tool, um mit dem Atem eben den Körper und das ganze Nervensystem wieder so runterzufahren, dass du auch einerseits auch wieder aufnahmebereit bist, erstmal für die Emotionen deines Kindes, weil nichts anderes möchte das Kind ja, das möchte ja landen. Es ist in Not und es möchte landen. Und uns interessiert in erster Linie gar nicht mal so, warum ist es in Not, was ist passiert. Das kann man dann in den weiteren Steps nochmal so ein bisschen irgendwie erforschen, sondern es geht erstmal darum, das Kind mit seiner Botschaft anzuhören und gleichzeitig aber auch ja da zu sein, ohne dass wir jetzt in das Mitleid so hineinkommen und damit so da drin so zerfließen. Das ist dieses Bild von diesem zwei Boote in Seenot. Nichts ist geholfen.
Also ist das so, ich bin entspannt, also ist das Kind auch entspannt?
Ja, aber diese Entspannung, das ist leicht gesagt. Und es ist extrem meistens schwer, wenn das Kind eben nicht entspannt ist. Ich habe irgendwie diesen Spruch, ich fand den so schlimm, mein drittes Kind war wirklich nicht entspannt, ja, also im Gegenteil, der war eher immer angespannt und das hat mich natürlich auch dazu gebracht, dass auch ich angespannt war. Ich habe dann diesen Satz eigentlich immer umgedreht und gesagt, ja, entspannte Eltern, entspanntes Kind, entspannte Eltern, aber angespanntes Kind, angespannte Eltern. Also. Und du musst eben diese Entspannung, die ist auch nicht so, das ist jetzt auch nicht so gemeint, so, oh, wir sind jetzt total entspannt und relaxed, ist uns alles scheißegal, sondern es geht nach wie vor darum, du betreust dich selbst, du bist bei dir, du spürst deinen Körper, du hast Kontakt zu deiner Atmung, ne, du hast ein Gefühl für dich und dann bist du aber auch beim Gegenüber. Und das pendelt auch immer so ein bisschen hin und her. Ne? Du bist bei dir, du checkst bei dir ein, geht's mir noch weiterhin gut? Ist meine Atmung noch in Check? Habe ich noch irgendwie, kann ich entspannt atmen? Oder merke ich, hier kommt schon wieder so ein bisschen so ein Druck? Oder irgendwie mein Kopf wird ganz heiß, so, ne? Ja, das ist wichtig, all diese ganzen Spannungszustände wahrzunehmen. Und das kann man eben mit der Atmung super gut machen, aktiv, wenn es dann sein muss, runter zu regulieren, so dass ich wieder aufnahmefähig bin für die Emotionen des anderen. Und im Falle eines Babys, was eben nicht reden kann, geht es eben darum, dann auch tatsächlich diese Emotionen zu halten und den Körper anzubieten als Regulationshilfe. Also tragen, eng an den Körper nehmen und auch tatsächlich dann auch mal das Schreien einfach auch mal halten. Aushalten, ich mag den Begriff aushalten nicht so gerne, weil das ist so aushalten, wie lange noch? Sondern wir gehen quasi mit dem Kind durch diesen Prozess hindurch und begleiten ihn dadurch. Also wenn wir jetzt in der EEH-Therapie, wenn wir jetzt da so chronologisch weitergehen, ich habe mit den Eltern gesprochen, wir haben uns auf einen Kanal eingestimmt, ich biete die erste Körperberührung an, die Frau lässt sich drauf ein oder die Mutter oder Vater lassen sich drauf ein, dann machen wir eine Körperexploration, dann nehmen wir Kontakt zur Atmung auf, das klappt alles gut und die Leute können das auch reflektieren, berichten, ja, ich merke, wenn ich das und das, wenn ich die Atmung intensiviere, dann entspannt sich mein Körper und meine Schultern werden locker und dann kommt auch so ein Gefühl von Ruhe rein und dann merke ich auch, wie leid mir mein Baby tut und das tut mir dann selber auch leid, dann muss ich auch selber weinen und so weiter. Kann man auch nochmal so ein bisschen in die eigenen Emotionen auch so reingucken und das so ein bisschen explorieren. Und dann wird das aber auch irgendwo, das wird dann auch so ein bisschen begrenzt. Also wir versuchen da jetzt nicht so tief zu tauchen, dass dann da irgendwie wieder, dass wir dann beim Urschleim irgendwie anfangen. Sondern es geht ja auch darum, dass einfach
pragmatische Lösung,
genau. Und dann biete ich den Eltern häufig an, eine Schreibegleitung zu machen. Also wenn das Kind dann auf den Eltern zum Beispiel anfängt, unruhig zu werden und wieder so ein bisschen so mhm. So, dann ist meistens schon eine Aktivierung auch bei den Eltern irgendwie zu fühlen. Ne? So, dann merken die Frauen auch selber, okay, jetzt geht's wieder los. Ne? Jetzt merke ich schon wieder, jetzt wird alles wieder so ganz eng und fest. Jetzt würde ich eigentlich am liebsten einen Schnuller reinstecken oder ich würde jetzt ganz gerne laufen oder ich würde ganz gerne, keine Ahnung, das Baby in die Luft schmeißen 100 Mal, weil das gefällt ihm so gut. Dann lachen die immer. Und dann gibt es eigentlich eine Einladung in der EEH zu sagen, wollen wir einfach mal gucken, was passiert, wenn du gar nichts machst? Also nichts ist ja nicht nichts. Nichts ist Dasein, Kontakt zum eigenen Körper, Kontakt zur Atmung, halten und beim Baby sein. Das ist alles andere als nichts. Das ist
die fast schwierigere Aufgabe.
Genau, ne? Das ist eigentlich die
Aktion
Kür.
Aktion ist ja geht ja irgendwie wahnsinnig schnell. Das ist ja genau. Flex, so schnell kannst du gar nicht gucken.
Ganz genau. Wir müssen eigentlich das Unphysiologische machen. Ne? Eigentlich möchte, wenn das Baby schreit, möchte der Mensch am liebsten was tun.
Ja.
Um irgendwie dieses Gefühl nicht fühlen zu müssen von Hilflosigkeit, Kontrollverlust. Oh Gott, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Wahrscheinlich explodiert mein Baby, wenn ich es jetzt schreien lasse. Mhm. Ja? Wir müssen eigentlich, und das ist eben das Schwierige an dieser Übung, wir müssen uns anders entscheiden. Mhm. Also nicht in diese Aktivität, in die Schnelligkeit, in das Wegmachen gehen, sondern in das Dasein, halten und präsent bleiben. Und das ist extrem schwierig. Aber mit ein bisschen mit der Begleitung und mit diesem ne, haltgebende Berührung. Ich bin ja dann noch als Beraterin dabei und als Begleiterin. Und dann, wenn die Eltern damit einverstanden sind, dann lassen wir uns da einmal drauf ein, das Kind auf dem Körper der Eltern, auf dem Körper der Mutter einfach mal erzählen zu lassen. Häufig haben die nämlich irgendeine Story, haben die auf Lager. Weil wir haben ja vorher alles abgeklopft. Es sind jetzt nicht die Blähungen, es ist jetzt nicht das Kopfgelenk, was jetzt irgendwie, wo das wieder eingerastet werden muss oder so. Es ist meistens irgendwas. Und das ist auch erst in erster Linie erstmal egal, was es ist, ob es jetzt irgendwie einen Bindungsabbruch unter der Geburt gab oder eine emotionale Krise in der Schwangerschaft oder nach der Geburt ein riesiger Schreckmoment, weil das Baby blau aus der Mutter rausgekommen ist und es einmal mit zu den Kinderärzten musste oder was auch immer. Ist eigentlich erstmal egal.
Oder einfach auch platt Vollmond.
Genau.
So passt mir nicht.
Irgendwas, genau. Irgendwas will das Kind aber erzählen. Und wir sind vielleicht einmal da, oder nicht nur einmal, vielleicht sind wir das allererste Mal da, um das auch zu verifizieren. Ich mache im Grunde genommen das Gleiche mit dem Baby, wie ich das Gleiche mit den Eltern mache. Also die Eltern übernehmen dann sozusagen meinen Part. Wenn ich erstmal verifiziere und erstmal höre, was ist überhaupt bei den Eltern, dann geht da ein Kanal auf. Und wenn die Eltern dann so weit sind, dass sie erstmal hören, was ist da überhaupt mit meinem Baby, was erzählt es mir eigentlich gerade, dann geht da auch ein Kanal auf. Und dann können die Kinder loslassen, erzählen und können vielleicht auch einmal eine Amplitude durch und fangen noch mal mehr an zu schreien. Manche sind so 50-50. Manche Kinder beruhigen sich dann und kommen runter und sind so, oh. Und es ist auch so eine Entspanntheit, die dann in den Körper der Kinder kommt, die richtig auch ein Unterschied ist zu, ich schaffe Schlaf vor Erschöpfung ein oder ich bin richtig satt. Ich bin
gehört
und ich bin einmal so voll verbunden und kann einfach mal alles loslassen. Und manche Kinder, die anderen 50%, sagen, super, jetzt ist sie da.
Jetzt erst recht.
Jetzt ist sie da, nee. Jetzt hört sie mir zu, jetzt, let's go. Und dann geht's los. Und dann wird natürlich gebrüllt. Aber wenn du eben da gut in dir selbst verankert bist, auch nochmal so ein bisschen diese Stütze hast von außen, ne, du weißt, es kann nichts passieren, ich bin da, ne, jemand bezeugt das und ist da, ist alles nicht schlimm, es wird nichts gelabelt, niemandem wird die Schuld dafür gegeben, es gibt nicht das Gefühl, oh Gott, das kann ich jetzt hier aber nicht bringen, was denkt der von mir oder die von mir, sondern der Raum ist komplett offen dafür, dann darf das Kind das einfach mal erzählen und damit lässt es dann auch im gleichen Moment los.
Das finde ich richtig, richtig schön, weil es für mich ganz viel um Individualität geht. Und auch ein Säugling, der frisch schlüpft, ist per se vielleicht nicht genau das, was die Eltern sich vorgestellt haben. Und auch nicht 50% Mutter, 50% Vater, sondern so und so viel Prozent von sonst wem. Und was die da alles auf dem Weg so eingesammelt haben. Und das kennen jetzt alle, die auch mehrere Kinder haben oder Kontakt zu vielen Kindern haben. Jedes Kind ist schon als Säugling anders als das andere.
Genau.
Ganz profan damals mit meiner Freundin, wir waren die einzigen und ersten, die dann schon Kinder hatten. Und die packte ihre Tochter immer ein und mit Lammfell und das noch und also möglichst warm. Ein paar Jahre später kam raus, die schlief am liebsten nackt und ohne Decke. Also in dem Moment, als sie es konnte, als sie sich da körperlich das sich selbst holen und organisieren konnte. Und meine Freundin ist natürlich gestorben irgendwie vor schlechtem Gewissen und Scham und konnte sich dann erklären, okay, scheiße, also deswegen hat die auch so viel gebrüllt, weil die hat eine ganz andere Körpertemperatur. Und die ist fast explodiert.
Genau. Und was eben bei der EEH auch, und das ist jetzt, also das, was ich beschrieben habe, das ist so eine klassische Krisenintervention sozusagen. Und was bei der EEH aber auch noch ist, was wir auch versuchen zu vermitteln, ist eben einfach so eine Feinfühligkeit auch für Signale des Kindes. Mhm. Ja?
Das ist schön.
Und irgendwie auch zu spüren und wie gesagt, diesen Zugriff auf dieses Bauchgefühl zu haben. Wenn deine Freundin damals vielleicht auch mal ein bisschen den Kopf ausgestellt hätte und nicht alles so, das habe ich aber in da und da gelesen. Kinder müssen immer ganz warm eingepackt sein, hat mein Kinderarzt gesagt. Sondern sich einfach mal so ein bisschen gedacht hätte, komisch, die bewegt sich da immer total, die ist unzufrieden da, sobald sie da liegt. Ich lasse das jetzt einfach mal weg. Ne? Was passiert denn dann?
Ich lasse heute Nacht auch mal den Daunenschlafsack weg. Mal gucken, ob das einfache Mulltuch reicht.
Ja, also man muss da wirklich, ich will nicht sagen Ritzel raten, aber es ist schon, ja, schon ein großes Feld.
Es ist ein großes Feld und ich finde ja immer so wichtig, und das sind wieder meine Hebammen, da spricht wieder die Hebamme in mir. Wir als junge Eltern, wenn man das erste Mal ein Baby bekommt, da steht man auf einmal wieder Ochs vorm Berg, ja. Und man muss jeden Tag 100.000 Kleinstentscheidungen treffen. Und da kannst du nicht jedes Mal deine Hebamme anrufen oder deinen Kinderarzt oder Insta oder die Blogs oder irgendwelche Ratgeber lesen, sondern du musst es mit deinem Bauchgefühl entscheiden. Das machen ja auch die allermeisten Leute.
Ja, das weiß ich nicht. Es gibt einfach so verfickt viele Optionen, Möglichkeiten, Ansätze, Ideen, wie man es machen sollte. Dann sieht es bei allen auch immer perfekt aus. Und ich finde das schon so schwer und herausfordernd, gerade als unsichere Erst-, Zweit-, Dritt-, Vier-, Fünf-, was auch immer Mutter, darauf zu hören und nicht sich verleiten zu lassen von, ach, wir probieren das nochmal aus und wir probieren das nochmal aus und die hat noch das gesagt und der hat noch das gesagt.
Genau, und da ist aber auch wieder der Körper, der eigene Körper, eigentlich ein sehr guter, also ich nehme das eigentlich sogar schon weg, ist der beste Wegweiser, den du haben kannst. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Wenn du es dir gelingt, in deinen Körper hineinzukommen und deinen Körper zu fühlen und mithilfe deiner Atmung das alles nochmal so ein bisschen zu verlangsamen, man muss das mal wirklich bewusst machen. In der Ausbildung machen wir das ja alle naselang, dann müssen wir ja ständig in diese Selbsterfahrung rein. Und es ist wirklich so, mir ist das so prägnant in Erinnerung, dass dieses Verlangsamung meiner Atmung, das Spüren in meinen Körper, mein Kopf entleert und ich gleichzeitig, aber wenn der nächste Gedanke, der kommt, dann häufig auch der ist, wo das wirklich so Klick macht. Ja, also ich weiß dann, das und die Sache mache ich jetzt. Ich esse jetzt Brokkoli oder was weiß ich. Ja, oder ich nehme jetzt, ich
Snickers. Will,
heute Mittag war ich hier irgendwie in Eppendorf unterwegs und ich so, ja, welches Restaurant bin ich denn jetzt? Okay, einmal tief, da einmal, okay, André, mache ich jetzt. Das mache ich jetzt irgendwie. Das sind jetzt so lapidare Geschichten.
Nee, finde ich aber genau richtig.
Ne? Aber immer, du hast meines Erachtens deinen Körper als absolutes Wundertool immer bei dir. Und ich glaube auch in Zeiten von Social Media und 10 Meter langen Ratgeberregalen zum Thema Eltern und Kind und so, gibt es trotzdem die Möglichkeit, über deinen Körper Zugriff zu haben auf deine Intuition. Und das Coole ist, dass das dann ja ganz hoch individuell zugeschnitten ist auf dieses eine Kind. Das variiert ja auch. Ich kann doch nicht irgendwie auch alle 3 Kinder, die ich jetzt habe, kann ich nicht alle über einen Kamm scheren. Die sind alle total unterschiedlich. Und wenn ich kann jetzt sagen, der Große, der möchte ganz gerne ins Ausland und der ist da heiß drauf, findet das super, go for it, dann weiß ich, dass er das auf jeden Fall packt. Aber das Gleiche trifft überhaupt nicht auf meine Tochter zu, das weiß ich einfach, weil ich sie kenne. Und da würde ich jetzt nicht sagen, ja, das machst du auf jeden Fall auch, weil ich glaube nicht, dass ihr das gut tun würde. Die braucht eine andere Handhabung sozusagen. Und das ist es eben. Also ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen das Ziel, dass wir wieder versuchen, oder dass ich, das ist auf jeden Fall mein Ziel, dass ich irgendwie den Eltern dabei helfe, wieder zurück zu ihrer ureigenen Intuition zu finden, die eben nicht so schrecklich beeinflusst ist durch das ganze Außen.
Und die dann Raum gibt dafür, dass jedes einzelne Kind oder mit wem auch immer wir dann eine enge Beziehung haben, irgendwie ein ganz eigenes Feld hat.
Und auch so sein darf, wie es wirklich ist. Mhm. Ne? Weil was wir ja brauchen, alle Menschen, ist ja auf der einen Seite eine Bindung und eine Sicherheit, zu wissen, ich bin richtig, so wie ich bin und ich bin angenommen, so wie ich bin. Und auf der anderen Seite ja auch Autonomie. Mhm. Also dieses Wurzeln, Flügel und so weiter. Ne? Also dieses Gefühl von, ich darf auch explorieren, ich habe einen Raum, der weit ist für mich, in dem ich aber trotzdem noch gehalten werde. Genau. Aber der eben auch irgendwie, der eben Raum gibt. Was zum Beispiel, das muss ich auch noch mal kurz erzählen, ich hatte im letzten Weiterbildung haben wir eine Selbsterfahrung gemacht, müssen dann auch immer selber Kind sein. Also man kommt dann ganz schnell in so Rollenspiel. Eine ist Kind, eine ist Mutter, eine ist Begleiterin und dann gibt's eben so kleine Aufgaben. Und ich war das Baby in dem Fall und sollte so ein bisschen nicht ganz so happy sein, sage ich mal. Noch nicht total, noch nicht voll schreiend, aber auch nicht super happy.
Wie alt warst du denn?
Ja, so 3 Monate oder so. Also klein. Man liegt auf der Liege und kann nichts sagen und kann sich nur bewegen. Und eben so ein bisschen schreien oder eben happy, glücklich gucken und lächeln. Und ich war also so ein bisschen im Modus drin und war so. Und meine Mutter in Anführungszeichen, hielt mich immer so an meinen Füßen fest. Ich spürte total ihre Unsicherheit. Und sie hielt mich fest und guckte mich immer an und ja, ich weiß auch gar nicht, was sie hat. Also jetzt ist sie, sehen Sie schon, sie ist ganz unruhig, sie ist ganz unruhig. Und jetzt, oh, jetzt macht sie schon wieder das. Oh Gott, und dann hielt sie mich immer fest und ich war irgendwie so, lass mich. Ich wollte eigentlich, dass die Frau mich loslässt. Ja. Es war schrecklich. Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, als Baby, ich muss mich jetzt um diese Frau kümmern.
Ja, aber mega Beispiel.
Und das wollte ich überhaupt nicht. Mhm. Ich wollte da einfach mal ein bisschen grantelig sein, war auch überhaupt nichts Schlimmes. Ne? Ich hatte jetzt keine schlechten Gefühle gegenüber meiner Mutter, aber ich war einfach gerade nicht gut drauf. Ist überhaupt nicht schlimm. Aber die Frau, meine Mutter, war einfach total verängstigt von dieser leichten Irritation. Dissonanz, genau.
Aber vielleicht war die auch todmüde, die Mutter. Da kommen wir in ein ganz anderes Feld.
Vielleicht war sie, nein, das glaube ich nicht. Okay. Weil du als Baby das schon auch spürst. Nein, sie war sehr unsicher.
Ja, okay.
Und natürlich hat das was auch mit ne, das ist auch eine Frau, die auch in meiner Ausbildung ist. Also deswegen ist das eben gleichzeitig auch krasse Selbsterfahrung, die wir da machen.
Aber gut.
Die war natürlich auch so ein bisschen so fickerig und da konntest du schon spüren, dass da was Tieferes irgendwie auch noch war. Aber ich fand das so interessant, dass ich eigentlich als Baby gar nicht so viel, also es war nichts los. Es gab kein größeres Trauma oder irgendwas, was jetzt irgendwie mich irgendwie stark belastet hätte. Aber ich war einfach nicht so gut drauf und sie hat das aber überhaupt nicht mitgekriegt. Das ist gar nicht mitgeschnitten. Sie wollte, dass ich happy bin. Und das wollte ich aber nicht.
Das haben wir ganz am Anfang mal, habe ich so in so einem Nebensatz zu dir gesagt, ach, warum kann nicht mein drittes Kind einfach nur schlafen und freundlich lächeln und einfach da liegen? Da hast du gesagt, das willst du nicht. Du willst ein Kind, was die Emotionen eben auch zeigen kann und zeigen darf und dafür auch Raum hat.
Genau. Genau. Weil ich glaube auch, ich bin auch davon überzeugt, dass wenn wir als Kind und als je kleiner wir sind, desto besser ist das, wenn wir die Gelegenheit bekommen, mit unseren Co-Regulatoren durch all die ganze Klaviatur der Gefühle hindurchzugehen, dass wir dann weniger Probleme im späteren Leben haben, mit auch dunkleren Emotionen umzugehen.
Also weniger Therapiekosten nachher.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn jetzt jede Frau eine EEH-Beraterin oder ein EEH schon in der Klinik irgendwie etabliert werden könnte, was im Übrigen gerade ganz cool in Südtirol der Fall ist. Da ist ein ganz engagiertes Team von eine Hebamme und eine, es ist eine Kinderkrankenschwester, die auch EEH-Therapeutinnen sogar schon sind, die ein Konzept entwickelt haben, was bei der Politik gelandet ist, die das jetzt in die Kliniken implementieren.
Ah, ich dachte in die Politik.
Ja, in die Politik, ja, vielleicht Next Step. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Next Level, genau. Mhm. Aber die eben da schon so ein Konzept haben, wo die Kinderkrankenschwestern, die Krankenschwestern, die Hebammen, die Ärzte alle so geschult werden, dass eben Bindung und dass Selbstanbindung, dass die Eltern da auch schon in Selbstanbindung geschult werden, dass das schon in der Klinik passiert. Wie cool ist das denn, bitteschön? Was sparen wir uns wahrscheinlich für Kosten, die ganze Gesellschaft sonst trägt, wenn wir gleich am Anfang ansetzen? Und das ist so ein bisschen der, das ist einfach auch so der, das, was mich total fasziniert und was mich auch wirklich antreibt, genau, wo ich wirklich Bock drauf habe. Toll. Weil ich glaube, das ist einfach, das sozusagen, damit legen wir irgendwie den Grundstein für eine gesunde Beziehungsfähigkeit und auch darüber hinaus eine Empathiefähigkeit, ein Mitfühlen und darüber hinaus eine Demokratiefähigkeit. Das hat einen Impact, das ist unglaublich. Gefühle wirklich mit allen seinen Gefühlen gehört und angenommen zu werden, ist das ist keine Nabelschau oder das ist keine Egozentrik, sondern das ist lebensnotwendig. Und das, wenn Kinder sowas erleben dürfen, dann sind sie, ich bin davon überzeugt, dann sind sie komplett in der Lage, auch auf andere Leute zuzugehen und auch zu geben. Weil ich glaube, das ist im Menschen angelegt, eigentlich, dass wir geben und nicht nur nehmen. Also natürlich immer es muss immer ausgeglichen sein, aber eben auch nicht nur nehmen.
Genau. Ich habe jetzt noch eine Frage. Wir müssen ein bisschen leider auf die Uhr gucken. Ne? Wir machen heute ein Quickie, richtig?
Ja, so ein Quickie ist es gar nicht. Wir sitzen schon eine Stunde.
Ja? Ja. Aber ihr habt gesagt, ihr müsst so früh weg.
Ja, ja, genau. Aber also jetzt quasi.
Jetzt.
Aber du darfst noch deine Fragen stellen.
Okay.
Also ich habe noch 1000 Fragen, aber vielleicht machen wir irgendwann in einem Jahr noch mal was und dann sehen wir mal, wie das angekommen ist. Aber zu deiner Frage.
Nicht jeder, ob jetzt klein oder groß, möchte ja als erstes oder schnell angefasst werden. Was für ein Typ bist du?
Ich?
Also bei mir hilft das wahnsinnig, wenn mich jemand sofort anfasst. Also dann kann ich direkt anfangen zu heulen.
Ach so.
So, also das geht irgendwie wahnsinnig schnell.
Und du möchtest jetzt von mir persönlich das wissen?
Also kannst du mir auch erzählen, aber was hast du für Erfahrungen auch gemacht? Ich habe eigentlich erst dich gemeint, das hast du richtig gehört.
Also ich persönlich mag jetzt nicht ganz so schnell angefasst werden. Ich brauche da ein bisschen, ich muss mich erstmal so ein bisschen akklimatisieren und mir hilft so, ich finde das ein Gespräch ganz toll. Und wenn ich da so ein bisschen Vertrauen gefasst habe, dann geht das gut. Und die Erfahrung habe ich eigentlich auch mit Leuten gemacht. Dass also das Opening muss schon über das Gespräch auch laufen. Ja,
okay, das bin ich natürlich auch. Genau. Also wenn mich jemand jetzt random irgendwie antatscht.
Du stehst auf der Straße, sag Umarmung bitte.
Genau.
Ja, die Typen gibt's ja auch, genau. Ja. Okay.
Free Hugs.
Genau, aber du musst es natürlich auch gut moderieren, ne? Also wenn jetzt irgendwie jemand sehr verspannt, und das sind ja die meisten, die dann mit so einer Thematik kommen, wenn die sehr verspannt sind, kannst du jetzt auch nicht zu schnell sein.
Ne? Nee,
es geht auch irgendwie darum, ein bisschen um Erlaubnis zu fragen und natürlich im Vorfeld auch zu informieren. Es ist immer ganz wichtig, dass alles so ein bisschen eingebettet wird. Es geht um in dieser Therapie, wir haben da sprechen immer von einem Dreieck, und da geht es irgendwie, ist in der einen Ecke ist die Struktur, die muss klar sein, was machen wir hier jetzt und wie lange dauert das und was kostet das? Und dann ist auf der anderen Seite die Bindung, ne? Also wie intensiv und wie weich und so, wie funktioniert das? Und das Letzte, was war das denn jetzt nochmal? Struktur, Bindung und
Ich habe dieses Pendel gerade auf jeden Fall im Kopf. Das Pendel muss ja auch leicht in Schwung gebracht werden, um irgendwie, ne, also Resonanz zu geben.
Dann genau. Info, genau. Die Struktur ist so ein bisschen dieses, ne, was, wie lange dauert das jetzt? Eine Stunde und dann machen wir das und das und das und das. Und dann das andere ist die Information. Genau, was machen wir jetzt eigentlich? Und wenn eines von diesen drei Dingern irgendwie nicht so richtig klar ist, dann gibt's eine Störung. Und dann funktioniert das auch nicht so gut. Aber
sag doch jetzt mal einmal bitte, bitte, zum Schluss, wir qualmen jetzt schon mal ein bisschen, wir räuchern schon mal los.
Ich guck mal oben, ob hier ein Rauchmelder ist, genau. Aber es sieht gut aus.
Sag doch mal ein oder zwei Tipps, also außer Atmen, das habe ich natürlich schon mir gemerkt, für die Menschen, müssen ja nicht zwingend junge Mütter oder junge Eltern sein, aber die da jetzt sehr genau zugehört haben und die sagen, also bevor ich jetzt eine anrufe, was sind so die drei Hacks, was kann ich in jedem Fall mit mir machen, was kann ich ausprobieren?
Also das allererste würde ich immer sagen, ist, finde den Bezug zu deinem Körper, lerne deinen Körper gut kennen, im besten Fall weißt du, kannst du deine Füße spüren, wenn du auf einem Stuhl sitzt und kannst den Fußboden unter dir spüren? Das kann man üben. Das ist meines Erachtens wie Zähne putzen am Morgen. Das ist auch schön, wenn man das einfach mal morgens vorm Aufstehen einmal macht, dass man sozusagen so einen kleinen Bodyscan macht und sich einmal so durchfühlt. Wie geht's mir gerade? Und das Zweite ist, Kontakt mit der Hand zum Bauch aufzunehmen. Also in allen Situationen, ob du jetzt an der Ampel stehst oder im Auto sitzt oder so, kannst immer deine Hand auf den Bauch legen und einmal fühlen, wie fühlt sich meine Hand jetzt an meinem Bauch an. Ich mache das gerade und ich merke, ach so, okay, jetzt ich bin ein bisschen schnell gewesen. Ich verlangsame jetzt mal ein bisschen. Nehme ich nochmal Kontakt als Drittes zu meiner Atmung auf und dann fühle ich nochmal rein, was hat sich in meinem Körper verändert. Ich merke gerade, meine Schultern werden ein bisschen entspannter und lockerer.
Deine Stimme wird auch sanfter.
Meine Stimme wird sanfter und tiefer. Insgesamt verlangsame ich gerade ein bisschen und merke, jetzt ist das Gespräch auch beendet. Hat es jetzt ein gutes Ende gefunden.
Das hat es. Sehr schön.
Genau.
Vielen Dank. Danke, Anna Fuchs, dass du nochmal bei uns warst.
Ja, es war sehr schön. Und ich hoffe, es ist alles einigermaßen klar rübergekommen, was mir auf dem Herzen lag.
Dann können sich die Leute ja verantwortungsvoll an dich wenden.
Genau. Bin ich mir sicher. Ja, sehr gerne sogar.
Sehr schön.
Vielen, vielen Dank.
Danke.